Hallihallo, bevor es gleich losgeht mit der vierten Folge von Silent Will mit dem Thema Tanz der Teufel, Evil Dead, ein kleiner Hinweis bitte. Und zwar in der jetzigen Folge und auch in zukünftigen Folgen sei immer eine Spoilerwarnung erwähnt. Also es ist so, dass in dieser Folge die Tanz der Teufel Filmreihe plus die Serie mit eigentlich allen wichtigen, relevanten Spoilern versorgt ist. Das heißt, ihr werdet hier sehr, sehr viel erfahren. Seid euch darüber bewusst. Wie gesagt, große Spoilerwarnung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der vierten Folge von Silent Will. Damit herzlich willkommen zu Folge Nummer 4. Heute geht es um Evil Dead bzw. Tanz der Teufel, wie es in Deutschland hieß. Und wir wollen heute ein bisschen über die Filme reden, um das ganze Universum, um Ash Williams. Ein bisschen auch um die Indizierung, die Folgeserie. Also es gab ja dann noch Ash vs. Evil Dead. In Serienform, in drei Staffeln. Wir werden über das Necronomicon reden, was ja sozusagen der zentrale Bestandteil der Geschichte ist um Evil Dead, Tanz der Teufel. Auch natürlich über die Wandlung der Filme oder des Genres und der Serie an sich. Wir gehen kurz auf die Games ein, die es dazu gab. Und auch andere Dinge aus der Popkultur. Es gab Comics in Form von Crossovern. Easter Eggs in den Filmen und Anspielungen, also Easter Eggs, für die, die es nicht wissen, Easter Eggs sind in Videospielen, Filmen oder auch Büchern oder halt alles, was man so als Unterhaltungsmedium nehmen kann, Anspielungen an andere Dinge oder Referenzen zu, ja, vielleicht, also im Falle von Ash vs. Evil Dead, unter anderem natürlich auch Anspielungen Nightmare on Elm Street, Freitag der 13. und viele mehr. Ja, dann ganz am Ende bekommt ihr dann noch eine Horrorgeschichte. Das ist eigentlich keine Geschichte, das ist ein Fact. Und zwar, es geht am Ende des Podcasts um die Hütte von Evil Dead, in der ja der erste Film gedreht wurde, auch der zweite. Und da gibt es eine wahre Horrorgeschichte zu. Aber dazu ganz am Ende was. Wir fangen einfach direkt an. 1981 kam Evil Dead raus. Die Geschichte kurz zusammengefasst: Es geht darum, dass eine Gruppe Jugendlicher, unter anderem auch der Ash und seine Freundin, in eine Waldhütte fahren, um dort Urlaub zu machen, um so ein bisschen zu feiern. Und es ist halt so, dass sie dort im Keller ein Tonband entdecken und ein Buch. Das Buch ist das Necronomicon. Das Necronomicon ist das Buch der Toten, des Teufels. Es gibt viele Arten, wie man das Buch nennen kann. Und ja, der Schauplatz, wie gesagt, ist diese Hütte. Und in diesem Keller entdecken sie halt, wie gesagt, das Buch, das Tonband. Und sie spielen natürlich auch als Mutprobe dann dieses Tonband ab, weil das fängt halt sehr, sehr unheimlich an über einen Forscher, der dieses Buch entdeckt hat. Und ja, dann nimmt das alles seinen Lauf, weil das Tonband spielt zufälligerweise eine Textzeile aus dem Necronomicon ab, die er selbst gelesen hat. Und dabei werden Dämonen freigesetzt. Diese Dämonen fahren in die Anwesenden nach und nach und unter anderem auch in seine Freundin. Beziehungsweise, man müsste jetzt vielleicht nochmal erstmal eingehen, also bevor das Ganze richtig krass losgeht in diesem Film, gibt es eine Szene, in der die Freundin von ihm in den Wald läuft und dort von einem Baum vergewaltigt wird. Diese Szene gilt mit als einer der Gründe, warum der Film dann im Nachhinein auch beschlagnahmt wurde. Es ist auch so, dass der Regisseur auch aus heutiger Sicht sagt, dass ihm diese Szene sehr, sehr peinlich ist, auf heutige Sicht gesehen. Und dass sie halt wirklich total unangebracht ist. Hat aber natürlich auch für Gesprächsstoff gesorgt. Und das vielleicht auch mit einer der Gründe ist, warum Tanz der Teufel bzw. Evil Dead so erfolgreich wurde. Und ja, vor allem im ersten Teil wie gesagt, dann fahren halt die Dämonen in verschiedene, also wie gesagt, sie sind ja zu viert oder zu fünf, boah. Auf jeden Fall, Ashs Freunde werden halt besessen und fangen nach und nach an, ihn oder sich gegenseitig zu attackieren, sich gegenseitig umzubringen. Und in diesem Film, dieser Hütte, gibt es eine Falltür. Wie gesagt, da war ja das Necronomicon, da war das Tonbandgerät. Und es ist halt auch so, dass diese Falltür auch für viele, viele weitere Filme in der Zukunft natürlich beeinflusst hat. Das gilt halt immer so, als das, im Keller ist das Böse, im Keller ist das Dämonische, das, ja, also wie gesagt, vielleicht ist es auch dieser Film, der den Keller nochmal zu einem oder die Orte unter einem Haus zu einem nochmal unheimlicheren Ort gemacht haben, was auch später für Cabin in the Woods wichtig war, aber dazu auch später mehr. Ja, nach dieser kontroversen Szene mit dem Baum, wie gesagt, fahren die Dämonen in die Anwesenden und der Ash setzt sich dem zur Wehr. Geht dann so weit, dass er auch seine Freundin köpfen muss. Und ja, im Endeffekt geht es im ersten Teil darum, dass er sich gegen diese dämonischen Mächte verteidigt. Und das auch dann mit rapider Gewalt in Form von Äxten, einer Axt, einer Kettensäge, und es fließt unheimlich viel Blut. Also dieser Film war schon so drüber gewesen, wobei der erste Teil auch noch wirklich ein Horrorstreifen war. Dadurch, dass er aber ein so geringes Budget hatte, gab es dann auch ein paar ungewollte, amüsantere Szenen. Ich habe den Film in der Vorbereitung nochmal geschaut. Mir ist aufgefallen, dass der Film für heutige Verhältnisse, obwohl er von 1981 ist, eigentlich ganz gut gealtert ist. Ich finde, also der Film selbst hat mich sehr stark beeinflusst in meinem Leben, was meinen Horrorgeschmack angeht. Ich habe den das erste Mal gesehen, da war ich, keine Ahnung, 5 oder so, 6, habe ich den halt mitgeguckt und der hat mich damals fix und fertig gemacht. Also seitdem, dieser Film ist vielleicht auch der Grund, warum ich jahrelang wirklich super krasse Angst hatte vor Horror und Zombies und Dämonen und was weiß ich. Und wie gesagt, ich habe den jetzt halt nochmal gesehen und muss echt nochmal sagen, also der ist echt gut gealtert. Der hat das natürlich, klar, natürlich sind ein paar Effekte dabei, wo man auch sagt, okay, das ist jetzt natürlich sehr, sehr drüber. Aber ich glaube, jüngere Leute oder Leute, die nicht so drin sind in diesem Horrorgenre, für die ist das immer noch sehr, sehr ekelhaft und sehr, sehr unheimlich, weil die Masken funktionieren immer noch ziemlich gut. Ja, und die haben, wie gesagt, verhältnismäßig gut ausgesehen und es läuft halt extrem viel Blut. Und was halt natürlich auch noch sehr, sehr krass ist, gerade für die damalige Zeit, der Gore-Faktor, also was dort zerstückelt wird, Leichen ohne Ende, Dämonen, die nur noch aus Köpfen bestehen, dann dementsprechend sprechen, also abgetrennte Köpfe, die reden, wie gesagt, komplett drüber. Und dann ist es so, dass der Ash es schafft, sich diesen Film entlang da durchzukämpfen und siegt am Ende gegen das Böse. So meint er zumindest. Denn die letzte Szene, und das möchte ich auch ganz kurz beschreiben, die letzte Szene zeigt wieder mal eine Kameraführung. Also als die Dämonen das erste Mal aufgetaucht sind, sieht man, wie praktisch ein Kamerabild auf diese Hütte zuläuft. Das heißt, man sieht aus der Ego-Perspektive, wie etwas auf diese Hütte zu rast, zu rennt. Und das war immer sozusagen der Beginn, bevor die Dämonen auftauchen. Und die letzte Sequenz aus Evil Dead zeigt praktisch, wie ein Dämon sich wieder durch den Wald durchschlägt, die Türen aufschlägt und der Ash, der eigentlich dachte, oh, es ist Tag, ich hab's geschafft, dreht sich um und kriegt dann halt praktisch, wird halt konfrontiert mit diesem Dämon. Und ab diesem Zeitpunkt war der erste Film rum. Das Ganze hat eine ganz krasse Kontroverse ausgelöst. Wie gesagt, die Baumvergewaltigungsszene, der hohe Blutfaktor. Das Ding war verboten in vielen Ländern der Welt. Natürlich Deutschland. Deutschland ist ja der Vorreiter gewesen, was Indizierung und Beschlagnahmung angeht. Aber das Ding war sogar auch in England verboten. Und es gibt heute noch Länder, in denen das Ding verboten ist. Ja? Im Großen und Ganzen Evil Dead 1, stark Kontroverse. Indizierung, Beschlagnahmung und ja, später gehen wir noch kurz darauf ein, warum der Film inzwischen ungeschnitten ab 16 Jahren überall zu kaufen gibt. Gehen wir zu Teil 2. Teil 2 kam 1987 raus. Titel war dann Tanz der Teufel 2 oder auch Evil Dead 2. Der Film fängt etwas seltsam an, weil man guckt sich den Film an und ich habe die kurz nacheinander gesehen und dachte mir noch so, Moment, warte mal, jetzt kriege ich ja nochmal die Vorgeschichte erzählt, also sprich, die ersten 10 Minuten erzählen einfach nochmal die Geschehnisse aus Teil 1. Der Unterschied ist, dass sie nicht mit einer Gruppe unterwegs sind, sondern dass der Ash alleine mit seiner Freundin zu dieser Waldhütte gefahren ist. Es wird nochmal anders gedreht und ich hätte nochmal recherchiert und habe mir gesagt, okay, warum ist das denn so? Und es gab halt anscheinend, der Rechteinhaber oder die Rechteinhaber waren nicht damit einverstanden, dass im zweiten Teil Material benutzt wird aus dem ersten Teil. Somit, natürlich, klar, Neudreh, ein bisschen die Geschichte verändert. Und so beginnt Teil 2 mit einer Kurzzusammenfassung von Teil 1 mit neuen Geschehnissen und weniger Charakteren. Und ja, Tanz der Teufel 2 hatte eine ganz krasse Besonderheit, und zwar war es so, dass das Ganze beschreibt, wie der Ash halt allein in dieser Hütte ist. Ja, man erinnert sich an diese Szene, die am Ende vom ersten Teil war, wo praktisch ein Dämon in ihn gefahren ist oder ihn attackiert hat. Das weiß, wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und auf jeden Fall, er wird wahnsinnig. Der überwiegende Teil des Films geht es darum, dass er, wie gesagt, in dieser Hütte ist und der den Wahnsinn verfallen ist. Man sieht, wie zum Beispiel diese Hirschtrophäe an der Wand ihn irgendwann auslacht mit einem dämonischen Gesicht. Gegenstände fangen an zu lachen, aber das ist dann nicht mehr so ein unheimlich, sondern eher so ein komödiantisches Gekicher. Und das hat natürlich auch das Genre dieses Films verändert, denn der zweite Teil ist mehr eine Horrorkomödie als ein Horrorfilm. Der Film ist noch überzogener, ja. Der Film ist um einiges mehr blutiger. Also es gibt halt solche Szenen, wo man zum Beispiel sieht, dass der Ash an ein Loch in der Wand guckt, das blutet. Und im nächsten Moment schießt halt literweise das Blut ihm über. Und ja, auch am Anfang des Films, also kurz nach der Zusammenfassung, sieht man auch, wie zwei Kollegen, ich bin mir sicher, war das Kollegen oder ein Paar? Ich glaube, es waren Kollegen, die praktisch das Necronomicon gesucht haben und praktisch zu dieser Waldhütte wollen. Und es ist halt so, dass die dann irgendwann dort ankommen und halt auch den Ash vorfinden. Und dann nehmen halt diese Geschehnisse wieder ihren Lauf. Das heißt, teilweise werden halt Leute wieder befallen. Es ist auch so, dass insgesamt, also die zwei Forscher, die das Necronomicon suchen, fragen ortsansässige Leute, die aus der Nähe sind, ob sie ihnen helfen, damit hinzugehen. Das heißt, da gehen 4 Leute hin. Mit dem Ash sind dann praktisch 5 wieder an der Hütte. Und es ist dann so, dass der, als sie dort ankommen, dann natürlich auch nochmal thematisiert wird, Zerstückelung und Dämonen und das Necronomicon, und es wird ausgesprochen. Und dabei kommt dann halt auch raus, dass eine, jetzt muss ich überlegen, war das im zweiten Teil? Nee, nicht, dass ich das falsch sage. Auf jeden Fall, irgendwann tauchen die halt auf. Und kurz bevor das passiert, dass sie an der Hütte auftauchen, ist es halt so, dass dem Ash seine Hand Besitz von ihm ergriffen hat. Das heißt, also man muss sich das so vorstellen, wie in so einem, vielleicht ist das sogar der Ursprung davon, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Aber es gibt halt dann diese Szene, dass seine rechte Hand sich farblich verändert hat und halt aussieht wie eine dämonische Hand und ihn selbst angreift. Das heißt, die fängt halt an, auf ihn einzuschlagen, die fängt halt an, ihm Teller an den Kopf zu hauen und will ihn auch ermorden, weil die geht dann halt hin und währenddessen er halt K.O. ist und zieht sich über den Boden, um an die Axt zu kommen, praktisch ihn zu ermorden. Und kurz bevor das passiert, rammt er mit seiner linken Hand ein Messer in seine rechte Hand und schneidet sich mit der Kettensäge die rechte Hand ab. Jetzt denkt man, okay, gut, das ist natürlich schon mal sehr überrissen hier, die Szene, sehr, sehr blutig. Und ja, nachdem er sich die Hand abgeschlagen hat, ist es halt so, dass diese Hand halt weiterlebt und weiterhin attackiert. Dann kommen halt, wie gesagt, diese anderen 4 Personen ins Spiel, die hingehen und auch dann wieder Teil dieses ganzen Geslashers werden. Das heißt, die werden auch teilweise wieder befallen und wir haben wieder sehr viele Parallelen zum ersten Teil, bloß dass das diesmal mehr komödiantischer dargestellt ist. Teilweise ist das Blut auch grün. Da habe ich herausgefunden, das wurde genommen, um dem Ganzen mehr einen Comic-Flair zu verleihen. Und das Ganze hat dazu auch geführt, dass zum Beispiel Videospielproduzenten in den 90ern, zum Beispiel in der Spielereihe Resident Evil, statt um eine Indizierung drumherum zu gehen, das Blut von Rot auf Grün zu wechseln. Also Tanz der Teufel hat sehr weitreichende Einflüsse in verschiedene Bereiche gehabt. Ja? Unter anderem, wie gesagt, auch diese Verharmlosung von dem Blut in Form von Grün. Aber wie gesagt, der wichtigste Bestandteil in diesem zweiten Teil ist natürlich der Kampf mit seiner Hand. Und die Hand, da geht ihn halt auch noch danach weiterhin. Und es geht dann halt wieder darum, dass wieder ein Dämon in der Klappe drin ist. Also in dieser Türfalle. Türfalle? Der Weg zum Keller halt. Und ja, es geht auch, wie gesagt, um dieses Necronomicon, um das Vernichten und... Ja, also im Großen und Ganzen, wir haben viele Elemente, die wieder aus dem ersten Teil da sind, bloß dass es halt viel, viel überrissener ist. So, das Ganze war natürlich auch wieder so gorig, dass es, oder beziehungsweise so slasherlastig, dass das natürlich auch wieder zu einer Indizierung geführt hat. Ich glaube, der war aber nicht mehr beschlagnahmt, sondern nur indiziert. Und dann 1993, also stopp, Ende vom zweiten Teil. Es ist so, dass sich ein Paralleluniversum öffnet, weil ein Spruch aus dem Necronomicon den bösen Endgegner-Dämon, nenne ich ihn jetzt einfach mal, der da kurz davor war, halt alles sozusagen die aufzufressen, aufzusaugen, wird halt in eine andere Dimension gezogen, beziehungsweise in eine andere Zeit. Und das Krasse, das Geile ist halt, in dem Moment fängt das halt alles an, komplett absurd zu werden, weil... Dann sieht man, wie Ash mit seinem Auto, und wohlgemerkt, er hat dann an der Stelle, wo er seinen abgetrennten Arm hat, hat er praktisch die Kettensäge anmontiert. Ja. Und es ist dann halt so, dass praktisch die Kettensäge seine neue Hand ist. Und dann muss ich mir vorstellen, in dem nächsten Moment sieht man, wie halt ein paar Ritter auf Pferden ankommen und er fällt halt vom Himmel mit seinem Auto und ist dann halt einfach im Mittelalter, in der Artus-Zeit, also in der Artus-Saga. 1993 folgt eine Armee der Finsternis, Army of Darkness. Das war kein Horror mehr. Das war schon eine reinrassige Komödie. Und ja, das, also der Film ist halt, ich weiß nicht, also ich finde es halt schade, dass diese Trilogie, was heißt schade, für mich persönlich, ich mag den ersten Teil sehr gern. Der zweite hat auch seinen Charme, waren wir teilweise schon zu drüber. Und Teil 3 hat natürlich auch dementsprechend sehr schlechte Kritiken, was heißt Kritiken, sehr schlechtes Einspielergebnis gehabt, weil die Leute was anderes bekommen haben, als sie erwartet haben. Sie dachten, okay, Armee der Finsternis, da ist wieder sehr slasherlastig und sehr brutal und allem drum und dran. Aber im Endeffekt war es dann halt ein Komödienfilm, der ein bisschen auf die Ursprünge des Necronomicon eingegangen ist und praktisch dann eine Skelettarmee die Burg von Artus angreift und Ash ist praktisch der Heiland, der ja in diesem Buch erwähnt wird als der Erlöser, und das ist dann halt alles auch wieder komplett fernab jeder Normalität, was aber auch dazu führte, dass es für die Serie Ash vs. Evil Dead später raus sehr, sehr, sehr wichtig wurde, denn diesen Charme, den praktisch diese drei Filme aufgebaut haben, haben sie praktisch zusammengefasst und haben daraus ein einziges großes ein Klischee schon fast gemacht. Also der Ash gilt, oder beziehungsweise die Rolle von Bruce Campbell, der ja den Ash spielt, Ash war anfangs der, sagen wir mal so, der typische coole 80er Jahre Teenie, der dann zum leicht größenwahnsinnigen, komplett überpowerten, also overpowerten schlechter wird, der dann halt die Dämonen und ja, alles mögliche, was mit dem Necronomicon im Zusammenhang hängt, halt vernichtet, und dadurch hat sich halt schon eine sehr, sehr krasse Figur gebildet. Ja, nach Armee der Finsternis war erstmal lange Zeit Ruhe und 2013 kam ein Remake. Das Remake hat sich wieder an dem ersten Teil orientiert. Das Remake ist meiner Ansicht nach das Heftigste, was es in diesem Universum von Tanz der Teufel, Evil Dead gibt. Denn der Film hat nichts mit Comedy zu tun, da kommt auch Ash nicht vor. Hat schon leichte Parallelen zu solchen Filmen wie Texas Chainsaw Massacre. Also es geht, wie gesagt, es geht halt wieder um die Hütte, um eine Teenie-Gruppe, die da halt hinfährt in diese Hütte, findet das Necronomicon, es wird daraus vorgelesen, beziehungsweise auch wieder, also wie gesagt, ein Spruch wird praktisch aufgesagt und die Dämonen kommen frei. Was an diesem Film so krass war für mich, war die Darstellung, wie die Dämonen praktisch angefangen haben, gegenseitig die Menschen halt umzubringen und zu zerstückeln. Es ist halt so, dass es also die Szene, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, die hat sich auch auf diversen Steelbook-Covern verewigt. Man sieht halt, wie einer der Besessenen hingeht, die praktisch angebunden wurde, nimmt halt eine Glasscherbe und schneidet sich damit mitten durch die Zunge, dass die Zunge gespalten ist. Und das ist passiert halt so langsam, dass man da einfach nur... Also mir hat es da schon... Also dieser Film ist harter Tobak. Ja, also den finde ich schon krass und sollte aber jeder natürlich seine eigene Meinung bilden. Für mich persönlich ist der brutalste Part der Tanz der Teufel-Reihe und hat in dem Sinn aber nichts zu tun mit Tanz der Teufel. Also natürlich nicht mit der Originaltrilogie von, wo Bruce Campbell die Hauptrolle spielt als Ash. Wenn da nicht die letzte Sequenz wäre, beziehungsweise das Alternate Ending. Aber dazu kommen wir später bei noch ein paar Fun Facts. Dann kommen wir mal zu dem Thema FSK, beziehungsweise Beschlagnahmung, Indizierung und warum ist das Ganze jetzt seit ein paar Jahren wieder auf dem Markt ungekürzt ab 16? Über 30 Jahre blieb der Film fernab jeder Regale, das war das Böse, das war das also Jugendgefährdendste, was man sich vorstellen kann. Und ich habe mir da einen sehr, sehr interessanten Bericht angeschaut über die Deindizierung bzw. die Freigabe ab 16 und die Begründung dafür. Also es geht halt darum, dass der Charakter Ash keine Freude an diesem... also ich lese mal daraus vor, was so die Schlagwörter waren, die Indizierung aufgehoben haben, beziehungsweise die Nachprüfung praktisch die 16-Freigabe erwirkt hat. Es ist halt auch schon der erste Teil, auch durch seine Alterung und ist es mehr schon fast eine ironische Komödie. Die Wirkung des Films ist aus heutiger Sicht ganz anders, weil wie gesagt, es sieht halt schon sehr Gummipuppen-monstermäßig aus. Es ist halt schon leicht overextended und es geht auch darum, dass der Charakter Ash keine Freude daran hat, seine Freunde zu zerstückeln, sondern dass es halt ganz starke Gewissensbisse gibt. Er ist sehr, sehr unrealistisch und im Großen und Ganzen war das dann so die Begründung, okay, Film ist auf gar keinen Fall mehr so brutal oder so heftig auf heutige Standards, wie er das noch 1981 war. Ja, daraufhin keine Beschlagnahmung, keine Indizierung mehr, Neuprüfung, ab 16 freigeben und wir können jetzt in jedes gut sortierte DVD, Blu-ray Fachgeschäft unserer Wahl gehen und uns diesen Film dort kaufen. Ja, was vielleicht der wichtigste Bestandteil des Evil Dead Tanz der Teufel Universums ist, ist das Necronomicon. Und das ist was, das Necronomicon selbst ist mir persönlich das erste Mal aufgefallen in der H.P. Lovecraft-Historie. Lovecraft, Autor, Cthulhu, Berge des Wahnsinns, machen wir auch irgendwann einen sehr, sehr ausführlichen Podcast drüber, da freue ich mich auch sehr drauf. Wir gehen aber jetzt erstmal nur auf das Necronomicon ein. Denn das Necronomicon ist das Buch, das in den Evil Dead Filmen dargestellt wird und auch in der Serie als das es ist halt ein Buch, das aus menschlicher Haut besteht und mit menschlicher Blut, mit menschlichem Blut beschrieben wurde. Mit arabischen Zeichen, arabischer Schrift. Und da kommen jetzt auch schon die Parallelen zu dem Necronomicon, wie man es kennt, aus den Lovecraft-Geschichten. Dazu gibt es auch eine Timeline, die in den Lovecraft-Letters aufgeführt wurde. Das ist praktisch so Short-Stories gewesen, die H.P. Lovecraft niedergeschrieben hat und seinem Universum hinzugefügt hat. Und diese Timeline gehe ich mal ganz kurz mit euch durch. Also der Schreiberling ist Abdul al-Hazaret. Abdul al-Hazaret wurde ungefähr kurz vor 700, in dem Jahr 700, geboren. Wenige Jahre später war er sehr viel auf Reisen in der Welt und er selbst ist aus Ägypten, und hat halt sehr, sehr viel geforscht, recherchiert und er hat irgendwann angefangen, Halluzinationen zu bekommen. Und er hat angefangen, dann, als diese Halluzinationen von gigantischen Urwesen, von Wesen, die so groß sind wie Gebäude, wie ganze Landstriche, fliegende Wesen, die keine richtige Form hatten. Also er hat mehr und mehr angefangen, das, was man praktisch den Lovecraft-Mythos nennt, niederzuschreiben. Er hat angefangen, über die Elder Gods zu schreiben. Das sind, wie gesagt, unter anderem Cthulhu. Es ging um Dämonen, um die Existenz, die Entstehung der Menschheit und hat halt alles niedergeschrieben. Er hat das halt im Wahn niedergeschrieben. Deswegen gilt er auch als Abdul al-Hazaret, der Wahnsinnige. Und das war dann halt so, dass er im Jahre 738 brutal ermordet wurde. Und alles, was er niedergeschrieben hat, galt dann als das Al-Asif. Das war sozusagen der erste Name des Necronomicon. Im Jahre 950 ist das Necronomicon dann übersetzt, also das Al-Asif, übersetzt worden ins Griechische. Und zwar hieß der gute Mann Theodoros Peletas und durch die Übersetzung entstand auch der Name Necronomicon, das Buch der Toten, beziehungsweise das Buch der Dämonen. Und im Jahre 1050 hat das Christentum angefangen, nach verschiedenen Kopien des Buches zu suchen und sie wollten weltweit alle vernichten. Es ist dann aber auch so, dass das war dann faktisch schon wie eine Hexenverfolgungsjagd. Der Besitz des Buches wurde als Teufelswerk und als unchristlich bezeichnet und es stand auch der Tod darauf, wenn man sich nicht der Verbrennung anschließt und der Vernichtung. Und es war dann so, dass sehr, sehr viele Exemplare verschwunden sind von der Welt. Im Jahre 1228 wurde das Ganze in Lateinisch übersetzt von Olaus Vorminus. Das arabische Original gilt bis dato, also bis zu diesem Zeitpunkt, als verschwunden. Und es war auch so, dass im Untergrund sehr, sehr viele Menschen, die sich diesem Kult verschrieben haben, diesem Glaube, was Al-Hazaret ihnen praktisch niedergeschrieben hat. So wurden halt weltweit in verschiedenen geheimen Organisationen, geheimen Kulten verschiedene Kopien erstellt. Unter anderem im Jahre 1400, man weiß nicht ganz genau, wann es war, aber irgendwo im Jahre 1400 wurde eine Kopie in Deutschland erstellt, beziehungsweise ins Deutsche übersetzt. Im Jahre 1600 dann auf Spanisch. Und 1692 ist dann auch die griechische Kopie verschwunden. Man geht in diesem Mythos davon aus, dass alle Kopien auf Dauer vernichtet wurden, dass der Kult ausgelöscht wurde. Aber es ist auch so, dass das Necronomicon, wie wir es ja auch zum Beispiel in Tanz der Teufel gesehen haben, zwar als verschwunden gilt, aber das Ganze immer noch weiterlebt. Also das heißt, es gibt irgendwo immer noch Kopien von diesem Buch. Und das Ganze hat dann natürlich auch Tanz der Teufel aufgegriffen, weil eins der Bücher, das verschwundene Buch sozusagen, bei einer Ausgrabung gefunden wurde, was ja auch dazu geführt hat, dass es dann in diese Hütte gebracht wurde und dann beginnen halt diese Tanz der Teufel-Filme. Ja, soviel zum Necronomicon. Jetzt, was habe ich gerade nämlich vorhin vergessen, jetzt gehen wir mal noch auf die Serie ein. Also Ash vs. Evil Dead, inzwischen 3 Staffeln, spielt 20 Jahre, 30 Jahre, auf jeden Fall ein gutes Stückchen nach den Ereignissen, ist offiziell Kanon. Das heißt, es ist so, dass Tanz der Teufel, Tanz der Teufel 2 und Armee der Finsternis die erste Trilogie darstellt und die Ash vs. Evil Dead Serie schließt an diese Teile an, bloß viele Jahre später. Ash ist inzwischen natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen, ein bisschen kräftiger geworden, Playboy-mäßig unterwegs, arbeitet in so einem Baumarkt, in einem großen, und irgendwann ist es halt so, dass er in einem zugedröhnten Kopf hingeht und aus dem Necronomicon vorliest, das er immer noch besitzt. Daraufhin werden die bis dahin in Armee der Finsternis besiegten Dämonen wieder freigesetzt und das Ganze geht wieder von vorne los. Dabei hat er aber diesmal Begleitung, zwei Personen, die ihn begleiten. Und zwar ist das zum einen ist das der Pablo. Der Pablo ist mit dem Voodoo-Glauben in Verbindung, denn sein Onkel ist ein Voodoo-Priester, der praktisch auch von diesen Necronomicon weiß und diesen, der praktisch seine Familie und auch den Pablo auf darauf vorbereiten wollte. Der Pablo ist ein Kollege von ihm, von Ash, der, wie erkläre ich das denn am besten? Also es ist praktisch ein Arbeitskollege von ihm und im Großen und Ganzen werden die gemeinsam mit dem Bösen dann konfrontiert. Und der Pablo begleitet ihn, wie gesagt, und die kommen dann halt irgendwann auch bei seinem Onkel vorbei, der dann praktisch auch ein bisschen mehr, also er dient praktisch so ein bisschen, um vieles zu erklären. Was ich schön finde an der Serie ist, die Leute, die die Originaltrilogie nicht gesehen haben, werden nochmal praktisch mit dieser ganzen Saga und den ganzen Geschehnissen und das Necronomicon und Ash, Williams und allem drum und dran nochmal ein bisschen aufgeklärt. Aber es wird natürlich auch sehr, sehr viel Bezug genommen zu den alten Sachen, was man aber, wenn man die alten Filme nicht kennt, noch nicht mal unbedingt wissen muss oder braucht. Also sie funktioniert auch sehr gut alleinstehend. Die zweite Person, die sich den beiden anschließt, ist die Kelly. Die Kelly wird am Anfang der ersten Staffel, das ist auch eine Arbeitskollegin von ihm, taucht halt deren Mutter wieder auf, die eigentlich als verstorben galt. Und dabei ist es dann aber so, dass dann die Mutter ein Dämon ist und der Ash hilft dann praktisch dabei und dann wird die vernichtet, die Mutter, und es nimmt dann alles seinen Lauf. Und was ich sehr, sehr schön finde an dieser ersten Staffel, dass nochmal zurückgegangen wird auch zu der Hütte und nochmal das mit dem Necronomicon. Der weitere sehr, sehr wichtige Charakter ist halt die Ruby. Die Ruby ist ist eigentlich mit Ash zusammen der wichtigste Bestandteil für diese 3 Staffeln. Denn die Ruby sucht nach dem Necronomicon. Und es ist halt so, dass immer wo der Ash war, kurz danach taucht halt sie dann an diesem Ort auf und gabelt dann auch Personen auf, zum Beispiel die Amanda, die in der ersten Staffel eine Polizistin ist, wird dann halt von der Ruby begleitet. Und es ist dann halt so, ich will halt nicht zu viel vorwegnehmen, ich meine, die meisten von euch werden es zwar schon gesehen haben, aber kurz zusammengefasst, es sind natürlich alles dann Lauf, sie beschwören irgendwann einen Dämon, dieser Dämon attackiert sie dann, das läuft alles komplett aus dem Ruder. Dann, wie gesagt, wird der Onkel von dem Pablo getötet, der dann hingeht und in Form eines Medaillons mit dem Pablo in Verbindung bleibt im Totenreich. Und am Ende geht es, wie gesagt, zu dieser Hütte und dann fängt halt auch schon wieder das ganze Chaos wieder komplett an und sie wollen halt, ja, das Buch an der Hütte im Keller vernichten, weil dort soll es hingebracht werden, damit es vernichtet werden kann. Im Großen und Ganzen läuft das Ganze, meine Güte. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass die Ruby sich auch als die Schreiberin, also quasi ist sie der Abdul al-Hazaret, was natürlich auch nicht so erwähnt wird, ja, weil sie auch als Dämonin gilt, beziehungsweise Dämonin ist, weil sie ist unsterblich. Sie gilt als Schreiberin in der Evil Dead Serie, in der Evil Dead Historie und als Schreiberin des Necronomicon. Und sie möchte halt, geht dann am Schluss im Deal mit dem Ash ein, weil er einfach sagt, er hat keine Lust mehr. Er will einfach nur ein normales Leben in Jacksonville und endlich mal seinen Alltag genießen. Und dann bietet die Ruby ihnen einen Deal an und sagt, okay, das kannst du alles haben, du gibst mir das Buch. Und wir haben Waffenstillstand. So endet Staffel 1 und kann man sich denken, okay, alles klar, da ist irgendwas faul. In Staffel 2, jetzt muss ich schon mal überlegen, in Staffel 2 war es dann so gewesen, dass ganz am Anfang eine Party in Jacksonville stattfindet. Pablo, Kelly und Ash feiern da ausgiebig und erfreuen sich, dass sie Ruhe haben. Aber dann tauchen die Dämonen auf und dann heißt es ja, die Ruby hätte ihr Versprechen gebrochen und deswegen jagen die Dämonen sie. Und dann merkt man aber auch nach und nach in der Staffel, dass es darum geht, dass die Ruby selbst verfolgt wird von ihren eigenen Kindern, von den Dämonen aus diesem Buch. Das Ganze läuft dann raus auf ein Finale. Also es geht dann natürlich auch wieder hin und her. Es gibt dann verschiedene Anspielung, also übrigens, diese ganze Serie, gefühlt jede Folge ist voll mit Easter Eggs und Anspielungen, was die Originaltrilogie angeht. Ja, da gibt es solche Szenen, wo er dann sagt, da müssen wir ja ins Mittelalter reisen und so, ja, das habe ich ja schon gemacht. Und ja, also ganz, ganz viel Liebe für die Originaltrilogie. Ja. Es ist dann halt so, dass am Ende der zweiten Staffel die Ruby, da passiert ein Zeitparadoxum, denn die Ruby wird, also es geht darum, dass der Ash, um das Buch praktisch erneut vernichten zu können, dorthin gehen soll, wo das Buch das erste Mal aktiv wurde. Und das war ja praktisch bei der Beschwörung im ersten Film, was man nur als Vorgeschichte hört auf dem Tonband. Dass der Mann, der es gefunden hat, und seine Frau praktisch von den Dämonen besessen werden. Und der Ash meint dann so, alles klar, wir reisen zurück. Und wir gehen zu dem Zeitpunkt kurz bevor praktisch Ash an diese Hütte kommt. Und dann ist halt alles gut und kein Mensch muss sterben. Es ist dann so, sie reist zurück. Und in der Vergangenheit spielt dann auf einmal das Szenario ab, was passierte, bevor Ash und seine Freundin, oder wenn man den Kanon aus dem ersten Teil nimmt, seine Freunde, bevor die an die Hütte kommen. Und was ich sehr, sehr genial fand, war dann halt dieser Twist, dass man diesen Professor kennenlernt, diesen Archäologen, der das Buch halt gefunden hat. Und man sieht dann auch den Dämon aus dem zweiten Teil von Tanz der Teufel, der noch im Keller angebunden war, wie er aussah, bevor er frei kam und dass er eigentlich auch schon ein Dämon ist. Ja, dann ist es aber auch so, dass die Ruby aus der Vergangenheit auftaucht. Und auch dort erscheint, um das Necronomicon praktisch an sich zu reißen. Es entsteht ein Zeitparadoxum. Die Ruby und Ash und Pablo Kelly kommen wieder in die Gegenwart. Dabei passiert es aber, dass die Ruby hingeht und ihr jetziges Ich... Ich will irgendwann das vor oder nach der Zeitreise... Ich bin mir nicht 100% sicher, aber die Ruby, die böse Ruby aus der Vergangenheit, tötet praktisch die Ruby aus der Zukunft, oder aus der Gegenwart besser gesagt, und auf einmal ist man praktisch nicht mehr die gute Ruby da, die einfach sich nur noch schützen wollte wegen ihren Dämonenkindern, sondern jetzt ist praktisch wieder diese böse Ruby da, die wir aus der ersten Staffel schon kannten, die halt andere Ziele hat. Ja. Dann endet die zweite Staffel auch wieder mit einem schönen Cliffhanger und die dritte Staffel geht Stück für Stück auf die Apokalypse zu und auf das Entfesseln der obersten Dämonen der Hölle. Es ist dann so, dass der Dagon, hieß der Dagon? Auf jeden Fall, es geht um einen Dämon, der zusammen mit der Ruby ja, praktisch das Necronomicon wieder an sich reißen will, der Ash halluziniert. Also im Großen und Ganzen, ich fasse nur noch mal zusammen, in der dritten Staffel geht alles Stück für Stück auf diese Apokalypse zu, auf das beschwörende Dämonen. Und die letzte Folge fand ich sehr genial. Die letzte Folge spielt darin, dass praktisch die Army unterwegs ist und einer der obersten Dämonen taucht eben auf. Und ja, also es sieht halt natürlich wie so ein typisches Dystopie-Szenario aus. Es geht darum, dass die Erde kurz vor dem Untergang steht und dass die Dämonen praktisch die Welt übernommen haben. Der Dagon, die Ruby, oh, ich bin das gerade durcheinander, ich habe die ziemlich am Stück geguckt. Ich glaube, der Dagon war schon in der zweiten Staffel da. Egal, auf jeden Fall, Ruby, Dagon werden halt vernichtet von höllischen Priestern, die praktisch das Necronomicon als oberstes Heiligtum ansehen und wie gesagt diese Oberdämonen beschwören. Und es ist dann so, dass der Ash sich praktisch opfert, weil auch seine Tochter in dem dritten Teil noch vorkommt. Alles ein bisschen durcheinander, alles ein bisschen wirrwarr. Also am Anfang der dritten Staffel kommt noch eine Tochter von ihm mit dazu. Es geht halt um diesen Twist, also der Haupttwist dieser ganzen Serie ist halt darum, dass am Anfang die Tochter denkt, er wäre der krasseste Mörder. Aber im Endeffekt stellt sich raus, er ist der Gute. Dann gibt es später raus auch noch ein Baby, das die Gene von ihm innehält und ja, das wird dann auch ein Klon von Ash, der dann praktisch als Böser dienen soll. Und es geht in der dritten Staffel hauptsächlich darum, dass praktisch der Ash, der Erlöser, vernichtet wird und damit praktisch der Klon, dieser böse Ash, die Fähigkeiten und dieses, ja, also er wird praktisch dann der ultimative Dämon. Und ja, wie gesagt, dritte Staffel, etwas verwirrend an manchen Stellen. Kann man sich aber alles gut am Stück angucken. Also Staffel 1 bis 3 kriegt ihr zum Beispiel, wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, gratis. Das heißt, ihr könnt euch die komplette Staffel angucken. Und jetzt kommen wir noch zum Ende der dritten Staffel. Also ganz am Ende, nach dem der Ash praktisch den Dämon besiegt hat und in Ohnmacht fällt, sieht man eine dystopische Zukunft. Mad Max-Style, ein halb Android, halb Mensch, holt ihn auch praktisch aus einer Kühlkammer, Kühlbox, und man sieht halt, dass die Welt komplett vernichtet wurde. Und er sich dann noch so denkt, Moment, wieso? Und er hat dann auch so eine futuristische Maschinenhand, die, ja, also es wird ja praktisch ein dystopisches Szenario gezeigt und damit endet die Serie. Es gibt leider keine vierte Staffel. Hätte ich gerne gesehen, aber das offene Ende ist auch schön für Interpretation. Und ich dachte mir nur so, okay, das ist, vielleicht gibt es da irgendwelche Bezüge zu. Das Original-Ending von Armee der Finsternis war gedacht, dass Ash zu weit in die Zukunft reist und dass dadurch praktisch die Dämonen es geschafft haben, die Welt zu übernehmen und auch eine Dystopie entsteht. Aber das war dann damals für Army of Darkness, weil es ja eine Komödie war, alles zu heftig und deswegen hieß es so, nein, wir können nicht Apokalypse darstellen, deswegen das positive Ending. So viel jetzt mal zu der Serie, was ich zwar ein wenig durcheinander erzählt habe, aber im Großen und Ganzen fasst es halt nochmal die Geschichte von Ash vs. Evil Dead, von den Evil Dead Filmen zusammen. Und jetzt kommen wir noch zu dem Thema Crossover. Es war zu der Zeit, als Freddy vs. Jason war aktuell gewesen. Freddy vs. Jason, sehr großer Erfolg gewesen. Freddy aus natürlich der Nightmare on Elm Street Reihe, Jason aus der Freitag der 13. Reihe, haben irgendwann einen Kampf gegeneinander gehabt. Und es ging um ein Sequel, Freddy vs. Jason 2. Dann hieß es, wen wollen wir mit dazu nehmen? Wir wollen noch eine dritte Person hinzufügen. Und da kam die Verbindung zu Ash Williams. Ash Williams, also der dritte Teil, sollte eigentlich heißen Freddy vs. Jason vs. Ash. Ja, im Großen und Ganzen kam es dazu dann leider nicht, zumindest nicht in Filmform, denn es gibt nur eine Comicserie. Diese Comicserie erzählt die Geschehnisse nach Freddy vs. Jason. Und das Necronomicon mit dem Freddy hingeht und da praktisch einen Spruch draus vorliest. Ich habe noch nicht ganz verstanden, woher er das hat, aber gut, andere Timeline wahrscheinlich. Und dann auf einmal taucht der Ash, beziehungsweise die Universen treffen aufeinander. Und dann sieht man halt, wie Jason Ash verfolgt und Freddy manipuliert halt den Jason, weil Ash anscheinend die große Bedrohung ist für die. Neben dieser Comic-Reihe gab es noch unheimlich viel weitere Crossover. Darkman-Crossover, da habe ich auch erst in der Recherche was erst davon gehört, ist auch vom gleichen Regisseur. Auch Erfinder, also der Erfinder von Ash Williams ist auch der gleiche Erfinder wie von, von Darkman. Es gab ein Crossover mit Barack Obama. Aber was ich ein sehr geiles Crossover fand, ist mit Xena. Jetzt denkt man sich so, warum ist denn ein Xena-Crossover denn so toll mit Ash? Das ist ja totaler Quatsch. Ja, an sich ja. Wenn man darüber nachdenkt, dass die Ruby-Schauspielerin, das ist die Lucy Lawless, ist übrigens auch die reale Rolle der Xena. Und die spielt halt diese Ruby. Und das ist halt schon wieder ein sehr amüsanter Fun-Fact, dass die praktisch zusammenhängen. Irgendwo wieder. Natürlich kann man sich da wieder sehr, sehr viel Zeug draus spinnen. Und ja. Nochmal ganz kurz zurück. Bevor Freddy vs. Jason losging, gab es den Film Jason Goes to Hell. Und in diesem Film gibt es das Necronomicon und es gibt diesen Dolch. Der Dolch habe ich jetzt noch nicht erwähnt, aber es gibt einen Dolch, der praktisch Dämonen vernichten kann. Dieser Dolch und das Necronomicon kommen in Jason Goes to Hell vor. Und da wollte man schon die erste Brücke schlagen zu Ash. Was dann aber nicht gemacht wurde. Es wurde praktisch nur das Necronomicon erwähnt, der Dolch wurde erwähnt. Am Ende des Films taucht die Kralle von Freddy auf. Klar war dann natürlich auch das Ding, ey, da ist das Necronomicon. Was hat Ash damit zu tun? Was hat Evil Dead damit zu tun? Und so weiter und so fort. Wir wollten dann auch so ein bisschen gucken, dass die Universen vielleicht irgendwie zusammenkommen. Es gibt dann auch Skripte, in denen man sieht, was noch geplant war. Es hieß dann so Freddy vs. Jason vs. Ash. Dann gab es eine Variante mit vs. Michael Myers. Dann hieß es Jason vs. Chucky. Also diese Ideen mit diesen Crossovern gibt es. Ja. Und es gibt auch noch ein paar Easter Eggs. Und das ist was, wo ich auch sage, okay, das ist schon sehr, sehr cool. Im zweiten Evil Dead Teil gibt es eine Szene in einem Schuppen außerhalb der Hütte, in der praktisch die Freundin, also praktisch schon mal die Zusammenfassung aus dem ersten Teil, enthauptet wird und praktisch eine Schraubzwinge drin ist. Und er, in dem Moment, wo er den Raum verlässt, sieht man an der Wand die Kralle von Freddy. Das heißt, da war auch schon wieder eine Verbindung geknüpft. Also es ist so, dass nicht nur Fans, sondern auch für die Regisseure und die Ideenschreiber hinter Freddy, Jason, Ash und auch verschiedene andere Figuren leben in einem gleichen Kosmos, gleichen Universum. Ich habe ja schon in der allerersten John Carpenter-Folge erzählt, dass ich in dem Film Chucky und seine Braut Verbindungen zu allen Horror-Franchises bilden. Wir werden auch irgendwann diesen Horror-Universe-Podcast machen. Aber hier sollte der zweite Teaser gesetzt sein. Hier sind wieder Verbindungsstücke zwischen verschiedenen Filmen, die zu einem großen Ganzen gehören. Und wer weiß, was da noch kommt. Ja, jetzt kommen wir noch zu... Ah, ist schon Easter Eggs. Ja gut, das mit der Kralle. Diese Kralle kam übrigens auch in dem Evil Dead Remake vor, wobei da war es eher ein Handschuh, der ähnlich ausgesehen hat. Gleiche Szene. Ja. Ich habe ja gesagt, das Remake hat nichts mit dem originalen Evil Dead zu tun, was Story angeht, also vom Kanon her, dass die zusammenhängen würden. Das ist nicht ganz richtig. Es ist auch so, dass die Hauptdarstellerin in dem Evil Dead Remake auch eine Hand verliert und zum Schluss in dem Alternate Ending, ich glaube, das war das Alternate Ending, ich habe es damals schon so gesehen, aber war mir nicht bewusst, dass es das alternative Ende ist. Es ist halt so, dass sie am Ende auf der Straße wegläuft wie bei Texas Chainsaw Massacre. Sie bricht irgendwann auf der Straße zusammen, weil sie diesen Horror überlebt hat, nicht mehr kann. Und dann kommt ein netter Herr und gabelt sie auf der Straße ein. Und bis vor kurzem war mir nicht bewusst, okay, ja, alles klar, whatever. Dieser Mann zieht, dieser ältere Herr zieht nämlich die Parallelen zu Tanz der Teufel. Also zu den Originalfilmen. Beziehungsweise eher zur Serie. Denn es ist so, dass in der Serie, in der dritten Staffel, auch der Vater von Ash vorkommt. Der übrigens der exakt gleiche Schauspieler ist, wie in, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ist der gleiche Schauspieler wie im Evil Dead Remake. Also der, ich glaube, der heißt, ja genau, der heißt Brock. Der gabelt das Mädchen auf. Der sieht auch noch genauso aus. Also das heißt, sie hatten da schon auch die Idee gehabt, okay, da gibt es vielleicht eine Verbindung, ja? Und das war auch so bewusst so, denn Regisseur, Produzenten und Ideenschreiber rund um das Evil Dead-Universum wollten ein Armee der Finsternis Teil 2 machen. In diesem Teil sollten der Ash und die Hauptdarstellerin des Remakes aufeinander treffen und gemeinsam gegen Dämonen, die Unterwelt und allem drum und dran kämpfen. Kam es leider auch nie mehr dazu, aber auch hier wurde wieder, wieder Informationen geschaffen, ne? Beziehungsweise Verbindungen geschaffen. Ja, bevor wir zur Horrorstory ganz am Ende kommen, hätte ich jetzt noch ein paar Games. Beziehungsweise, es gibt noch einen Funfact, den habe ich auch noch vergessen. Within the Woods ist die Vorgeschichte zu Evil Dead. Was heißt Vorgeschichte? Nein, eigentlich ist Within the Woods das Promomaterial gewesen, in dem auch schon der Bruce Campbell mit dabei war. Das war so ein 10-minütiger Streifen, 15-minütiger Streifen, der zu Promo-Zwecken genutzt wurde, um Filmstudios zu zeigen, hier, wir wollen einen Film machen, so soll das etwa aussehen. Und ja, die Bilder, wo man davon sieht, sind halt schon sehr, sehr trashig. Gut, die Filme an sich sind auch sehr trashig, aber ja. Leider gibt es diesen Film nirgends zu finden. Den wurden aus rechtlichen Gründen auch niemals veröffentlicht. Irgendwo in irgendeinem Archiv werden sie rumschlummern. Vielleicht kriegt man sie irgendwann mal auf einer Special Edition oder sowas zu sehen. Wäre mal schön. Würde mich interessieren, was von der Grundidee dann in den späteren Filmen übernommen wurde. Ja. Übrigens, die Baumszene aus dem ersten Teil wurde auch in das Remake übernommen. Nicht so detailliert wie im Originalteil, aber es war dann einfach so gewesen, dass dem originalen Regisseur dann gesagt wurde so, ich will es eigentlich nicht, dass diese Szene in dem Film ist, das ist mir sehr, sehr peinlich, aber sie hat es dann doch in das Remake geschafft und war dementsprechend auch mit dabei. Es gibt auch im ersten Teil eine Hommage an die Originaltrilogie, weil es geht darum, dass die ersten drei Tanz der Teufel Filme, natürlich später Army of Darkness, also diese Trilogie, ja schon sehr, sehr overextended war. Also das heißt, extrem übertrieben war. Und es gibt eine Szene, die praktisch eine Danksagung, eine schöne Hommage an die Timeline, an die Filme ist aus den 80ern und 90er Jahren. Und zwar geht es darum, dass in dem Evil Dead Remake jemand, der gestorben ist, beziehungsweise tot da liegt, mit einer Autobatterie wiederbelebt werden soll. Und das ist halt natürlich auch sehr, sehr drüber gewesen. Am Ende des Films läuft auch unheimlich viel Blut wieder. Also da wurde schon so ein bisschen wieder Verbindung geschaffen zu den Originalteilen. Aber ja. Es gab dann auch noch eine Reihe von Videospielen. Und man muss dazu leider sagen, es gibt nicht wirklich gute Evil Dead Spiele. Meine Ansicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. 1984 gab es das erste Evil Dead Spiel, das war noch ein, ich glaube, 1064 Spiel sogar. Sicht von oben, man läuft mit dem Ash durch verschiedene Räume und tötet Dämonen und ja, das war's. 2000 kam Evil Dead Hail to the King. Hey, kennt man vielleicht auch schon, Hail to the King, Baby. Duke Nukem, der ja auch vielleicht irgendwo auch schon neben Schwarzenegger und Stallone vielleicht auch noch Bruce Campbell mit als Mischmasch, also als Idee hatte. Und wie gesagt, Evil Dead, Hail to the King war ein Spiel, das wie Resident Evil war. Die Kamera war feststehend und man hat sich praktisch durch diese Hütte bewegt und rundherum, glaube ich, auch. Es war halt auch so, dass man versucht hat, die derzeit erfolgreichen Genrevertreter des Survival-Horrors einfach zu imitieren. Mit einem, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, von den Games, die ich mir angeschaut habe, ist auch das, was mich am meisten reizen würde, zu zocken. Weil es mich doch sehr, sehr stark, ja, wie gesagt, an die Resident Evil-Teile halt auch erinnert. Und das habe ich sehr, sehr positive Erinnerungen dran, weil ich mag die Resident Evil-Serie. Gibt's auch irgendwann noch einen Podcast drüber. Ja. 2003, Evil Dead, A Fistful of Boomstick. Das war eher so ein Action-Adventure-Horror-Mischmasch. Ey, das hat schon super lame ausgesehen und super langweilig. Man läuft halt durch die Stadt, die von Dämonen attackiert wird und tötet halt einen Dämon nach dem anderen, muss Aufgaben lösen, muss was finden, um von A nach B zu kommen. Leider sehr, sehr langweilig und nicht wirklich relevant. 2005 kam Evil Dead Regeneration. Ein Spiel im Devil May Cry-Stil. Also der Ash war schon etwas mächtiger in diesem Spiel. Ja, gut, er ist ja eh eigentlich immer schon viel zu mächtig. Ja, er ist halt einfach Ash. Und man spielt halt, also als hätte man Devil May Cry einen schlechten Filter aufgelegt und hätte Dante mit Ash ausgetauscht. So kann man sich das Spiel vorstellen. Das wäre zum Beispiel was, das könnte ich mir auch mal vorstellen, irgendwann, wenn ich es mal im Flohmarkt oder so finde, dass ich es mal mitnehmen würde, weil das hat eigentlich auch Spaß hier ausgesehen. Dann ohne Datum, es gab das Terror Dome oder Terror Drone Spiel, das war ein inoffizielles Beat'em'up, wo man praktisch in den ersten Aufnahmen, die man es gesehen hat, sieht man halt, wie Ash gegen Ash kämpft. Im Hintergrund die Hütte, also hat nicht viel mit irgendwas zu tun. Fanmade Game, nette Idee, aber wie gesagt, nie rausgekommen, keine Relevanz. Dann gab es Army of Darkness Defuse 2011. Das war ein Sidescroller, sehr cartoonlastig. Mehr auch zugeschnitten auf Altersgruppe. Ich glaube, das ist sogar ab 6. Das will ich mal rausfinden. Das probiere ich in der Zeit mal rauszufinden. Ja, auf jeden Fall, das war sehr cartoonlastig, sehr kiddie-lastig. Man ist von links nach rechts gelaufen, hat Skelette vernichtet, Dämonen und ja, also es ist halt im Großen und Ganzen auch nichts Besonderes gewesen. Sidescroller wie alle anderen und fertig. So, das Spiel kam am 12. Mai 2011 raus per iOS und Android. Genre steht jetzt hier zwar Horror. Kann das überhaupt bei uns raus? Gibt es das in Deutschland? Ich glaube nicht. Man kann es anscheinend nur aus dem Shop aus dem Ausland ziehen. Ja. Wobei es hat anscheinend ganz gute Wertungen bekommen. Also Leserwertungen zum Beispiel auf einer sehr großen Spieleplattform 82%. Ich muss halt sagen, das ist mir halt zu kitschig. Es sieht halt aus wie, keine Ahnung, wie heißt diese komischen Handy-Games, die es jetzt überall gibt, hier dieses, wo auch immer irgendwo in irgendwelchen Fernseh- oder YouTube-Werbung vorkommt. Ja, auf jeden Fall. Ist mir zu cartoonlastig. Passt nicht für Ash praktisch. Ist nicht so meins. 2013 hat der Ash einen Gastauftritt. Und zwar neben Charakteren wie Claptrap oder Sam von Sam & Max Hit a Road, was eine Adventure-Reihe ist. Claptrap ist halt von Borderlands. War der Ash mit bei Poker Nights 2. Also man konnte praktisch den Avatar von Ash nutzen als oder beziehungsweise gegen ihn Poker spielen. Sprüche wie Groovy und so weiter kamen natürlich auch vor und ja. 2016 war dann leider die Speerspitze des Trashs erreicht. Endless Nightmare, ein Ego-Shooter. Also nicht böse gemeint, aber das hat so scheiße ausgesehen. Richtiger Mist. Es hatte, also wie gesagt, das Spiel ist von 2016, hat eine Grafik wie, keine Ahnung, 2001, 1, also ich habe Spiele auf der PlayStation 1 gesehen, die besser ausgesehen haben. Und es ist halt komplett egal. Es kennt wahrscheinlich auch kein Mensch und braucht man auch nicht zu kennen. Leider ist das derzeit der Abschluss der Videospiele, die es für die Evil Dead Reihe gab. Wie gesagt, meine Empfehlungen wären, wenn man sich wirklich mal ein Evil Dead Spiel zocken möchte. Ich selbst habe es noch nicht gespielt. Wie gesagt, wenn ich es mal irgendwo günstig finde, werde ich mir es wahrscheinlich mal zulegen. Das wäre einmal das Hail to the King von 2000. Das ist dieses Resident Evil-like Game. Und das Regeneration, das Devil May Cry-artige Spiel. Also Hack and Slay, was ja natürlich auch Sinn macht. Oder Hack and Slash. Dieses Army of Darkness Defense, dieser Side-Scroller, ja, wenn man vielleicht ist als Handyspiel für kurz ganz cool. Also wie gesagt, Side-Scroller von links nach rechts, kann man schon machen. Gut. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt schon? Wir sind jetzt bei gut einer Stunde schon. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Jetzt kommen wir nämlich zu der Geschichte, die auch ein Funfact ist, was den Drehort der Hütte angeht, beziehungsweise des ersten Teils. Und zwar ist es so, dass in dieser Hütte, hat sich Folgendes abgespielt, in dieser Hütte haben eine Frau und eine, also die, eine Mutter mit ihrer Tochter gewohnt, eine kleine Tochter, 6 Jahre alt, glaube ich, war die, und die Oma hat auch noch da drin gewohnt. Und es war so, dass es eine Nacht gab, in der ein sehr, sehr starkes Gewitter stattgefunden hat. Und die Kleine hat dann praktisch, ist halt aufgestanden nachts, ist, weil sie halt von diesem Wetter so erschrocken war und hat sich praktisch bei ihrer Mutter unter die Decke gekrabbelt, um sich praktisch zu verstecken und jemanden bei sich zu haben. Und dann war es halt so, dass die Mutter halt dann tot war. Die Mutter hat tot im Bett gelegen. Und dann ist das Kind natürlich total erschrocken und Angst zu kommen, ist rüber zur Oma gerannt, die dann auch tot in ihrem Bett lag. Das Unheimliche an dieser Geschichte ist nicht nur, dass hier zwei Menschen anscheinend tot in ihrem Bett gelegen haben. Also wie gesagt, das ist diese Geschichte, die man sich auch um diese Hütte rum erzählt. Es ist so, dass das Mädel dann mitten in der Nacht, in dieser stürmischen Nacht, durch den Wald getrottet ist und irgendwann von einem Farmer, der zufälligerweise noch draußen war, also sie muss anscheinend mehrere, keine Ahnung, Minuten, Stunden in der Nacht unterwegs gewesen sein, bis sie irgendwann auf einen Farmer getroffen ist, der da in der Nähe lebt mit seiner Farm, der sie dann praktisch eingesammelt hat und sie großgezogen hat. Man sagt der ganzen Story noch nach, dass diese Frau, wie gesagt, die ist zwar aufgewachsen, aber dass sie in Nächten, in denen es stark gestürmt hat, immer noch unterwegs war. Und das ist halt auch was die, bevor die Dreharbeiten stattgefunden haben, wurde denen das von verschiedenen Leuten in diesem Dorf halt erzählt, dass diese gute Frau halt nachts immer noch unterwegs war. Und die haben anscheinend während der Dreharbeiten, das ist das komplette Team, inklusive Bruce Campbell, unterwegs gewesen und haben probiert, auch, ob sie diese Frau finden, wenn es mal eine stürmische Nacht war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht so gern einen Film gedreht, einen Horrorfilm an einem Ort, wo sich so eine Geschichte abgefunden hat, stattgefunden hat. Ja, ich habe jetzt unheimlich viel geredet. Ich bedanke mich mal wieder sehr herzlich für das Zuhören. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich die Ash vs. Evil Dead Serie ein bisschen durcheinander gewürfelt habe. Wie gesagt, ich habe das im Stück in einem Rutsch durchgeguckt und ich will euch natürlich nicht zu viel Spaß von der Serie wegnehmen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Wenn ihr sie gesehen habt, waren das auch nur nochmal Reminder für die einzelnen Punkte, die passiert sind. Auch wenn ihr jetzt ein paar Spoiler gehört habt, schaut euch die Serie trotzdem an, denn die ist meiner Meinung nach wirklich, wirklich gut, macht sehr viel Spaß, ist was zum Lachen für Slasher-Fans so oder so, weil sie halt super, super krass blutig auch ist. Und was ich halt auch sehr schön finde, sind halt die ganzen Anspielungen an die Orte und Filme, an die Orte aus den Filmen. Sowie, dass man halt erfährt, was passiert, bevor Ash an diese Hütte kommt. Was passiert in der Vergangenheit, wieso bricht die Apokalypse aus und allem drum und dran. Also Ash vs. Evil Dead, die Serie könnt ihr entweder als Blu-rays kaufen oder ihr könnt halt die Serie bei Amazon Prime unter anderem streamen. Hashtag Werbung, muss man ja auch noch inzwischen dazu sagen. Zudem ist es auch noch so, dass, lass mich überlegen, also den ersten Teil gibt es, wie gesagt, inzwischen ungeschnitten ab 16 Jahren. Teil 2 ist immer noch ab 18, ist aber auch nicht mehr indiziert. Den kann man auch, ich glaube, man kann sogar beide kostenlos auf Amazon auch streamen. Hashtag Werbung. Leider, Armee der Finsternis muss man sich momentan noch physisch oder digital kaufen. Der ist in keinem Streamingdienst mit drin. Das Remake an sich ist meiner Meinung nach einer der besten Horrorfilme in diesem Jahrzehnt. Also das Remake sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Wie gesagt, richtig guter Horrorstreifen. Also es ist halt auch dadurch, dass er halt nicht so überdreht ist wie jetzt das Original und auch nicht teilweise so lächerlich ist wegen dem wenigen Budget. Also dieser Film funktioniert echt verdammt gut und ich mag das Remake. Ich mag auch das Original. Früher extrem davor Angst gehabt, heute für mich Kultfilm. Und damit beende ich diese vierte Folge von Silent Will. Ich bedanke mich, wie gesagt, nochmal vielmals fürs Zuhören. Und es gibt jetzt morgen, ich weiß nicht, ob ich es morgen noch schaffe, spätestens übermorgen gibt es eine kleine Sonderfolge. Da ich morgen die Möglichkeit habe, in den Film Halloween zu gehen, den 2018er, und da freue ich mich extrem drauf. Wie gesagt, ihr habt es ja schon in der ersten Folge gehört von John Carpenters Halloween. Ich bin ein sehr großer Halloween-Fan, ich mag die Figur Michael Myers und ich bin gespannt, was mich erwartet. Und dann kriegt ihr eine kleine Review. Erst natürlich spoilerfrei, damit spoilern. Aber ich labere mich hier gerade schon wieder ins Unermessliche. Ich danke vielmals. Abonniert mich, abonniert Full Metal Nerd, gebt Full Metal Nerd ein Like. Und wenn ihr das aktuell hört, am 30. gibt es auch noch eine Retro-Bla-Sonderfolge, wo ich auch noch zu Gast bin. Was heißt Sonderfolge? Die Retro-Bla-Folge im Oktober, wo wir auch wieder ein bisschen über Horror reden. Und vielleicht gibt es da ein, zwei Infos, was noch in nächster Zeit kommt. Hier bei Silent Will. Jetzt reicht es aber wirklich. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Nacht, wenn ihr das gehört habt. Und ja, man sieht sich, man hört sich. Bis dann. Tschüss.